Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in diesem Jahr haben wir sozusagen zwei Berichte von der Auferstehung Jesu aus den Evangelien. Als Lesung haben wir gerade den Markus-Bericht gehört. Er ist die älteste Schilderung von der Auferstehung Jesu. Als Predigttext haben wir die Schilderung aus dem Johannesevangelium. Ich lese aus Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Frau Salm hatte etwa Freitag schon gesagt, in diesem Jahr haben wir es mit dem Johannes. Das ist so, der ist in dieser Perikopenreihe tatsächlich der Evangelist, der ständig kommt. Er schreibt, Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria, Frau, warum weinst du? Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sage mir, wie du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch, Rabuni. Das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater. Aber gehe zu meinen Geschwistern und richte ihnen von mir aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Diese Schilderung ist ein bisschen wie eine Fortsetzung von dem, was wir gerade im Markus-Evangelium gehört haben, denn da hieß es ja am Ende, die Frauen sind weggerannt, haben sich sehr gefürchtet und haben niemandem etwas erzählt, weil das, was sie dort erlebt haben, für sie zu viel war. Sie waren überfordert. Und das ist, habe ich auch schon öfter gesagt, das erinnert mich immer sehr an Frau Opitz, die jedes Jahr dann immer gesagt hat, ich weiß auch nicht, ob ich das hätte glauben können. Ich bin froh, dass ich so spät nach der Auferstehung geboren bin. Da war genügend Zeit, dass die Menschheit das begreifen konnte. Es ist ja auch wirklich etwas, was schwer zu begreifen ist. Und schon gar, wenn es vorher so noch nie stattgefunden hat, es keine Traditionen dazu gibt und man dann verstehen soll, glauben soll, dass das wirklich stattgefunden hat. Nach dieser Schilderung des Johannes ist aber eben diese Maria, die Maria Magdalena, Maria aus Magdala, wohl noch am Grab geblieben und hat dann ihre ganz eigene Erfahrung gehabt. Mich drängt dann immer dazu, erstmal ein Irrtum aufzuklären. Maria Magdalena wird oft für die Maria gehalten, oder für die Frau, von der erzählt wird, dass sie als Sünderin, die Bibel ist da so ein bisschen zurückhaltend in ihrer Wortwahl, also als Prostituierte von der Menge gesteinigt werden sollte, wovor Jesus sie dann bewahrt hat. Sie kennen diese Geschichte, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Irgendwie ist das in der Tradition passiert, keiner weiß so genau warum, dass Maria Magdalena zu dieser Frau geworden ist. War sie nicht. Den Namen dieser Sünderin kennen wir nicht und sie taucht auch weiter nicht auf. Maria aus Magdala aber taucht sehr wohl auf und wird von Anfang an auch namentlich genannt. Und der Evangelist Lukas schildert das so schön, dass Jesus bei ihr 7 Dämonen ausgetrieben hat. 7 Dämonen. Da wird jetzt nicht so genau gesagt, was die eigentlich angerichtet haben, was dann das Problem von Maria war. Aber wir können uns vorstellen, ich will jetzt nicht zu viel da machen, aber dazu so, ne, so in etwa Markus 5, nee, Markus, doch, Markus 5, die Heilung des Besessenen von Gerasa, das ist das mit den 5000 Schweinen, die da ihr Leben geben müssen, da werden auch viele Dämonen ausgetrieben. Also man kann sich vorstellen, Maria von Magdala hatte ein Leben, das kein Leben mehr war. Sie war so getrieben von all dem, was sie jagte, dass sie an dem normalen Leben der Menschen nicht mehr teilnehmen konnte. Als Jesus diesen Mann, den Besessenen von Gerasa, fragt, wer bist du? Da kommt diese berühmte Antwort, weiß ich nicht, wir sind viele. Er sagt, Legion, viele. Getrieben von allen möglichen Dingen, über die er keine Kontrolle mehr hat. Er weiß nicht, was die alle von ihm wollen. Das ist etwas biblisch. Hören wir uns das an und denken dann, boah, Dämonen, wer glaubt denn sowas? Doch. Das ist eine Erfahrung bis heute, das ist so, wir nennen es nur anders. Wir benutzen heute die psychologischen Begriffe, die wir von Sigmund Freud gelehrt haben und wissen von dem Es, von dem Über-Ich, von all den Dingen, die auf uns einreden, die alle was von uns wollen, sodass wir irgendwann nicht mehr wissen, was eigentlich unser eigener Wille ist. Und dann werden wir das, was wir bildlich so schön sagen, verrückt. Wir rücken von uns selber weg. Oder umgangssprachlich sagen wir das noch genauer, der hat einen neben sich gehen oder einen Schatten. Wir sind dann nicht mehr, oder aus der Haut fahren, ist auch so ein schönes, wir haben im Grunde eine schöne Sprache, die das alles wunderbar schildert. Wir sind nicht mehr in uns drin, wir sind nicht wir. Wir sind irgendwie weg. Und so muss das Maria Magdalena auch ergangen sein. Und wer nur annähernd mal so eine Erfahrung gemacht hat, dass er nicht mehr wusste, wer eigentlich er selbst oder sie selbst ist, weil alle anderen auf einen einreden und alle was wollen und man nicht mehr weiß, was man eigentlich selber will, dann weiß man, wie schrecklich das sein kann. Und wenn das so massiv ist, dass es zu einem Krankheitszustand wird, dass man darüber wirklich die Kontrolle über sein eigenes Leben verliert, dann ist das etwas, wo man alleine so kaum noch rauskommt. Und die Erfahrung, die diese Menschen mit Jesus gemacht haben, das ist etwas, was bis heute wirklich vorbildlich ist, kann ich immer nur wieder betonen. Erstmal gar nichts machen, aber eben auch nicht weglaufen. Nicht in Panik reagieren, nicht diese Menschen erstmal sedieren oder ihnen sagen, du musst jetzt und dann können wir. Die können dann erstmal gar nichts und müssen die schon überhaupt nichts. Sondern das Wunderbare war, dass Jesus keine Angst hatte, denen ganz selbstverständlich begegnet ist. Und bei dem Besessenen von Gerasa wird das so herrlich geschildert. Er lässt ihn einfach mal seine Wut austoben, und zwar so richtig. Und das fanden die Menschen damals schon so anstößig, dass sie damit nicht wirklich umgehen konnten, dass da 5000 Schweine für sterben mussten. Und das wird so ganz unangenehm geschildert. Und die Hirten haben Jesus gebeten, er soll lieber die Gegend verlassen. Also da hatten sie alle Angst um ihre Haustiere und kann man auch verstehen. Aber der Besessene war seine Wut los. Und saß plötzlich ganz vernünftig da. Und Jesus konnte mit ihm ganz vernünftig reden. Und Maria aus Magdala, es wird uns so breit in der Geschichte nicht erzählt, aber sie wird eine ganz ähnliche Erfahrung mit Jesus gemacht haben, dass er ihr ermöglicht hat, wieder sie selbst sein zu können. Ihr Leben führen zu können. Und das ist dann so etwas wie eine Wiederauferstehung. Zurück ins eigene Leben finden, nicht mehr nur den Ansprüchen der anderen hinterherjagen, für sich selber leben zu können. Und sie hatte dafür ihren Rabuni bei sich, der ihr das immer wieder von Tag zu Tag aufs Neue nahe bringen konnte. Frau, leb doch einfach, wie du willst. Lass dich von der Menschheit nicht bekloppt machen. Und sie hat damit ihr eigenes, neues, wunderbares Leben gefunden. Und muss dann erleben, dass dieser Rabuni, dieser Mann, der ihr das ermöglicht hat, hingerichtet wird. Das muss für sie wirklich wie eine Katastrophe gewesen sein. Etwas, was alles, was ihr da Neues bereitet hat, erstmal wieder in sich zusammenbrechen lässt. Und dieses fragile System, in dem sie sich da neu zurechtgefunden hatte, vielleicht auch schon wieder so ein bisschen in Frage gestellt hat. Ja, und dann darf sie eben am Grab erleben, dass es so nicht ist. Er ist gestorben, um zu seinem Vater zu gehen, um den Menschen mit dem, was mit ihm passiert, zu zeigen, das, was Gott an neuem Leben schafft, ist etwas, was Menschen nie mehr kaputt machen können. Dieses Versprechen Gottes, dass nach unserem Leben hier auf Erden er in seinem Reich einen ewigen Platz in Frieden für uns bereithält, den nichts und niemand mehr zerstören kann, auf den wir Menschen keinen Einfluss haben. Das ist die Grundlage dafür, auch hier im Leben schon für sich selbst Frieden machen zu können mit der eigenen Sterblichkeit, mit der eigenen Schwäche, mit all dem, was an Anfechtungen in diesem Leben immer wieder und leider von ganz alleine kommt. Es ist etwas, was uns hier schon daran glauben lassen soll, dass neues Leben eben auch hier auf Erden schon für uns möglich ist, wenn uns das Alte so sehr bedrückt, weil wir nicht daran gebunden sind. Wir sind nicht verpflichtet, in dem alten Leben immer so weiterzumachen, bloß weil andere Menschen uns sagen, du hast jetzt gefälligst deine Pflicht zu tun, beiß die Zähne zusammen, wir haben alle unsere Schwierigkeiten, irgendwann muss man halt mal dadurch. Nee, wenn man das auf Dauer so nicht schafft, kann man neu anfangen. Und die Brücke, die Jesus da baut, ist sprachlich wie so ein Hinweis. Jesus sagt zu ihr, zu Maria, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Der, der mich zu neuem Leben auferweckt, ist der, der hier schon auf Erden für euch neues Leben bereithält. Er ist derselbe und ihr könnt bei ihm dasselbe bekommen, was ich auch bekomme. Maria aus Magdala findet ihr Leben, behält ihr Leben, kann weiterleben und sie schafft den Schritt, den die anderen Frauen hier am Grab in diesem Moment noch nicht geschafft haben. Sie ist am Ende nicht mehr verzweifelt, sie ist nicht in Angst, sondern sie geht hin zu den Jüngern und sagt ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Ich sage es immer wieder, es sind Glaubenssätze. Aber es sind diese Sätze, die es den Menschen, die daran glauben können, möglich machen, Kraft zu finden. Über den Wahnsinn dieser Welt hinaus. Und es ist auch der Grund, warum ich immer sage, und es ist gut, dass wir mehr nicht wissen, dass Gott sich das jenseitige Reich wirklich für sich selber vorbehält, denn so sind wir Menschen, wenn wir nur eine Ahnung hätten, wie es da aussieht, würden wir versuchen, Einfluss zu nehmen. Wir würden anfangen zu handeln. Haben die Menschen ja in 2000 Jahre Christentum immer wieder versucht. Mit Geld, mit Werken, mit Bußfertigkeit, mit Auspeitschen, mit allem, was man kennt, immer wieder versucht, Gott dazu zu bringen, dass er doch dann gnädig mit uns sein muss. Und wir daran arbeiten können, den schönsten Platz im Himmel zu bekommen. Und die anderen, über die wir uns täglich ärgern, nicht. Die sollen das Holzbänkchen kriegen. Nur unser Platz ist schön ausgepolstert und mit rotem Samt bespannt. So hätten wir das gerne. Und weil wir so sind, wissen wir nichts darüber, wie Gott das macht. Und genau deshalb können wir darauf vertrauen, dass da, wo nur er bestimmt, es seinen Frieden auch wirklich gibt. Denn Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.